Schwarz hören.
Er ist gerade 80 geworden. Dieter Birr, Maschine. Darf ich Maschine zu dir sagen?
Du darfst alles zu mir sagen, ja klar.
Maschine.
Zu mir sagen ja auch selbst die kleinen Kinder Maschine.
Maschine,
und
ich verrückt.
Sagen immer, die sagen dann Schiene, die ganz kleinen. Oder Onkel Schiene, ja.
Und das ist ja entstanden, wie ich gelesen habe, weil du mal als Fressmaschine bezeichnet worden bist.
Ja,
stimmt
der,
das?
Der Günter Wosilus damals, unser Schlagzeuger, der hat ja mal gesagt, der frisst wie eine Maschine.
Und stimmt das?
Naja, klar, ich habe immer doppelt gegessen.
Obwohl und, du so dünn
also,
bist.
Also, weil es mir immer geschmeckt hat.
Ja.
Ich esse nun mal gerne Steak und Pommes frites und möglichst noch Sauce Bernays drüber und Kräuterbutter. Plötzlich hieß ich Maschine. Zum Glück nicht Fressmaschine.
Fressmaschine,
weil der hat gesagt, der frisst wie eine Maschine. Und zwei haben dann mal gesagt, Fressmaschine von den Kollegen. Aber zum Glück ist Maschine übrig geblieben. Und das ist scheinbar rumgegangen wie ein Lauffeuer.
Aber dann bist du offenbar eine Verbrennungsmaschine, weil dann sieht's
naja,
ja nicht,
doch,
ne?
Nee, heute muss ich doch schon ganz schön aufpassen. Ja, wenn ich so alte Sachen sehe, habe jetzt gerade gesehen, hier aus der Waldbühne das Konzert, das haben sie ja im Fernsehen gebracht und da war ich doch wesentlich schlanker gewesen.
Ja. Naja, aber ich bitte dich, also ja. Meine, da ist doch nur wirklich ganz wenig dran.
Ach, das ist aber schön.
Also entschuldige, ich meine als, ganz wenig Kilogramme.
Das fasse ich jetzt als Kompliment.
Ja, ja. Das würde ich aber auch so sehen, absolut.
Ein Größungskompliment sozusagen.
Na, wobei, du bist ja auch ein Riesen. Wie
ja,
groß
ja.
bist du?
1,90.
Na
also
ja.
Ich bin ein bisschen eingelogen. Ich glaube, ich war mal 1,91 oder 1,92.
Ja. Ja. Ist halt so.
Ja.
Hast ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Genau, ja.
Alt wie ein Baum? Oder ist das jetzt ein ganz doofer Vergleich?
Na, Bäume werden ja wahrscheinlich noch viel älter. Ich hätte mir nie vorstellen können, überhaupt mal alt zu sein. Aber ich glaube, die allen so. Du konntest dir das bestimmt auch nicht vorstellen.
Überhaupt nicht.
Als Jugendlicher sowieso nicht. Und wenn du dann älter bist, dann bist du, wie ich, 40, 50 und denkst, ey, der ist ja auch 50, der sieht aber eigentlich viel älter aus als ich.
Genau.
Ja, viele Leute sagen natürlich, und das ist natürlich schmeichelhaft und freut mich, dass man mir das nicht ansieht. Ich hoffe, du siehst halt auch so.
Natürlich sehe ich das so.
Ja.
Wobei ich muss ja sagen, neulich ein Musiker, wusste ich, der steht auf der Bühne, den ich 1988 so als Journalistin auf einer Tour mit begleitet habe. Das war damals die Rockpoetentour von lauter westdeutschen und westberliner Rockpoeten durch die DDR. Und ich wusste, der steht an dem Abend vor 14 Tagen, drei Wochen auf der Bühne, gehe in das Konzert und da stehen drei Männer und ich denke, wo ist er denn?
Ja.
Er war einer von den dreien, aber ich habe ihn nicht erkannt.
Ja.
Ich fand, er sah ganz schön alt aus, aber ich sah ja auch alt aus im Verhältnis zu 1988.
Ja,
er hat mich auch nicht erkannt.
Ja.
So ist das.
In Bezug auf Alter haben wir ja auch einen schönen Humor, zum Beispiel mit Toni Kral von City. Und als er 70 war, haben die mich abgeholt hier von zu Hause mit den Rocklegenden. Da sind wir gerade zum Wohnzimmerkonzert. Ja. Und da habe ich Toni dann gratuliert. Und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch zum 80. Also du hast dich so gut gehalten, also du siehst nicht aus wie 75. Aber der hat ja den gleichen Humor. Der hat ja auch gesagt, mit 70 macht er nichts mehr, da kriegt man eine Rente. Oder nee, mit 65 so.
Ja.
Ja, ist doch schön, wenn man auch über den Tod auch lachen kann.
Absolut.
Also wenn er einen nicht selber betrifft. Wa?
Wobei, naja, irgendwie betrifft er uns ja dann doch irgendwie alle.
Ja, klar,
ne?
Aber danach hat man keine Möglichkeit mehr zu lachen. Deswegen sollte man das ja vorher machen. Wa?
Du, meine Rede, unter anderem deswegen sage ich ja, lasst uns über Leben und Tod reden. Und zwar Tod angesichts dessen, dass er wahrscheinlich kommt. Ziemlich wahrscheinlich. Bist du da auch sicher, dass er kommt?
Ich denke schon,
Und dass wir dann lieber alles vorher machen. Lachen.
Ich habe ja in meinem Lied Weiter, also auf dem letzten Album Bosse Herzen, da ist die letzte Zeile. Ich hatte schon zigmal Geburtstag, mein Leben zieht sich endlos hin. Und wenn der Sensenmann mich holt, dann sage ich, ich habe jetzt keine Zeit und lebe einfach weiter. Dann kann mich am Arsch lecken.
Ja,
habe ich auch schon oft gesagt, der Tod kann mich mal am Arsch lecken.
Ah ja.
Ja, der kommt auch immer so unverhofft. Ich habe ja für meine Mutter Trauerrede gehalten, weil ich sagte, keiner kennt doch meine Mutter besser als ich. Oder auch für Lord Uli, mit dem ich ja befreundet war. Und dann rief mich seine Witwe an, die Renate, und hat gesagt, ob ich nicht eine Trauerrede halten kann. Ich sage, nee, mach ich nicht. Und er sagte, du musst, du warst sein Freund.
Ah.
Und ich sage, okay. Da war ich aber nicht der Einzige, da haben noch 10, 11 andere Leute, alle bekannte Leute und Weggefährten, die eine Trauerrede gemacht und so. Er hat nur nebenbei.
Ja. Das heißt, du bist da aber schon geübt, ne?
Also ich habe mich mit beiden Reden, also sowohl die für meine Mutter und auch für Uli, bestimmt 14 Tage mit.
Dran gearbeitet.
Gearbeitet. Du bist nicht so einfach, wann will ja das auch würdig machen. Und ich weiß von Toni, wir waren ja hier zur Trauerfeier von Fritz und...
Fritz Puppel?
Ja, und, von City. Ich weiß auch, dass er ganz doll zu tun hatte, diese Rede auszuarbeiten und so. Weißt du, weil darin ist man auch kein Profi.
Nee.
Weißt du, eine Bühnenansage machen, die Leute zum Lachen bringen oder auch für sich zum Mäulen bringen, das ist eine andere Sache.
Aber machst du ja jeden Tag, machst du ja seit fast 80 Jahren jeden Tag.
Ja, aber eine Trauerrede zu halten, ist schon mal eine ganz andere Sache. Ja.
Kannst du dir denn vorstellen, deine eigene Trauer- oder Abschiedsrede zu schreiben?
Nee, also...
Oder aufzusagen sogar? Ja, Mensch, dann hören dich die Leute nochmal.
Naja, nee, also das würde ich jetzt nicht so sehen können, weil ich würde dann wahrscheinlich sagen, ja, ich war Musiker und heiße so und so. Bin zurzeit nicht mehr unter euch oder so weit. Weil eine Trauerrede ist ja auch eine Würdigung. Mhm. Ist eine Würdigung und das können andere Leute viel besser. Beim Fanclub, die haben mir zum 80. Geburtstag ein Buch geschenkt. Da sind erstmal ganz viele Fotos drin von den Fans. Und jeder hat geschrieben, wie er mich kennengelernt hat. Auch schon bei den Pudis, sind ja auch viele Pudis-Dance dabei. Und das wusste ich alles ja nicht, dass die mich jetzt auch so sehen. Ich wusste natürlich, klar, die Leute finden die Musik gut oder so, aber die sehen ja oftmals viel mehr in der Musik und auch ja in...
Im Interpreten, im Sänger, im Gitarristen.
Ja, und das fand ich aber so rührend gewesen. Mir sind da wirklich die Tränen gekommen teilweise. Ich glaube, also so würdigen, das sollen andere Leute machen.
Das sollen andere machen.
Genau, ja.
Na, vielleicht ist das schon sowas, wenn man das Buch, Teile daraus vielleicht verliest?
Nee, also das würde schon ein bisschen nach Eigenlob riechen. Das würde ich jetzt nicht so sehen.
Und wer soll die Trauerrede halten?
Das weiß ich nicht.
Ist das noch so lange hin, dass du dir da noch keine Gedanken gemacht hast?
Ja klar, der ist wahrscheinlich noch nie geboren, der die Rede halten soll, ja.
Eins von deinen
darüber,
Kindern?
Ja, weiß ich nicht, ob... Die das so, also ich muss ja bei meiner Mutter auch ganz schön schlucken, da, weil ich habe ja da ernst tief rumgekramt, was sie alles mit mir erlebt hat, damals im Krieg, wie sie mich ihr weggenommen haben und wo sie dann mitgenommen wurde und alles.
Du bist ja noch im Krieg geboren, 44.
Ja, also ich lasse mich dann überraschen.
Da bin ich ja sehr gespannt, wie du das dann erlebst, wenn du tot bist. Schiebst du vielleicht doch ein bisschen weg, oder?
Ja, ich rede auch nicht gerne über den Tod. Warum soll ich mich dann jetzt damit beschäftigen und unnötig irgendwelche traurigen Gedanken haben? Ich bin ja von Hause aus ein Optimist, habe ich ja oft gesagt. Ich habe dann mein Emilie gesungen und werde natürlich deswegen laufend angesprochen. Für mich gibt es immer irgendwo einen Ausweg. Aus dem Tod gibt es ja keinen Ausweg. Deswegen denke ich da jetzt auch nicht unbedingt immer dran. Ich habe auch keine Angst vorm Tod, aber ich freue mich auch nicht drauf. Weißt du? Solange man lebt, sollte man schöne Dinge denken und möglichst schöne Dinge auch machen. Man sollte natürlich auch Vorsorge treffen, falls man doch so krank wird, dass man nicht mehr alleine lebensfähig ist, was ich mir ganz schlimm vorstelle. Also ich kann sagen, ich habe zumindest 80 Jahre hinter mich gebracht, ohne größere Vorfälle. Ja, ich hatte auch meine Krankheiten, Borreliose, ich hatte Darmkrebs gehabt.
Oh.
Und ja, ich habe überall nicht gut geglaubt. Ich habe immer geglaubt.
Und siehe
da,
da steht er ganz
genau, ja. Na, ich habe ja auch früher lebendig. Immer gesagt, da habe ich zu allen gesagt, meine Ärzte haben gesagt, behalte den diese Einstellung. Ich habe gesagt, ich wäre nicht krank. Ich habe ja keine Zeit, krank zu werden. Und jeder denkt ja irgendwo, das betrifft mich nicht. Ist klar. Aber ich hatte wirklich immer Glück gehabt. Eine Borreliose ist durch außen gekommen, durch einen Zeckenbiss.
Ja.
Konnte ich nicht hier machen.
Ja.
Und dann kam aber die Bombe Darmkrebs. Da hatte ich aber einen coolen Ärzte gehabt. Der hat gesagt, ja, wir haben da was gefunden. Mhm. Ich war dann zur Darmspiegelung gewesen. Ich habe da was gefunden und wir holen mal raus. Oh, mein Telefon. Warte mal.
Dein Telefon. Der Mann hat immer was. Na klar. Na klar.
Ja, versuch mal, ich bin nämlich gerade über den Podcast.
Alles klar.
Okay, tschüss.
So, wo war man gerade?
Trauerrede, wer die machen sollte.
Ja, genau.
Ja, aber vielleicht könntest du die ja machen dann.
Ach so.
Ja, du wirst ja jetzt schon eine ganze Menge über
das ist ja eine gute Idee.
Ja.
Also ich habe auch schon diverse Trauerreden gehalten, unter anderem eben auch für meine Eltern.
Ja.
Und weißt du, was ich gemacht habe? Es war eine kleine Trauergemeinde, in Anführungszeichen. Das sind beide Atheisten, also keine wirkliche Gemeinde. Wenige Leute. Und ich habe das so gemacht, dass alle, die da waren, es war noch dazu bei meinem Vater zum Beispiel im Sommer, haben wir so auf Bierbänken am Grab gesessen, draußen. Und ich habe die alle mit einbezogen. Ich habe Anekdoten erzählt, wo einzelne Leute mit einer Rolle gespielt haben, die da waren. Ja, und dann sind wir so locker ins Gespräch gekommen. Ja. Das fand ich eine gute Variante.
Menschen so darzustellen, wie er eben wirklich
so
war.
So ist es.
Die Trauerrede.
Oh, also meistens ist das so 0815 und er war ein guter Mensch und das und dieser Mist.
Das muss schon ehrlich sein. Und als ich die hier vorbereitet habe, die Rede, da habe ich ja mich dran erinnert, was habe ich da mit ihm alles erlebt. Und Uli war ja ein völliger Typ, hat erstmal einen unheimlichen Gerechtigkeitssinn gehabt. Und er hat auch getrunken, also die ganze Band war nicht abgeneigt, man ließen zu trinken.
Ja.
Und wir waren beide besonders eng befreundet gewesen. Und wir hatten nämlich mal eine Begegnung, und zwar, wir haben uns zufällig im Hotel getroffen, mit den Pudis und mit den Lords.
Ja.
Rein zufällig. Und Uli hat sich so gefreut, hat gleich zu dem Kellner gesagt, pass auf, heute Abend, das wird eine lange Nacht und heute musst du aufpassen, dass du vom Bierzapfen keine Sehnscheinentzündung kriegst. Das fand ich so geil. Das habe ich in meine Trauerrede eingearbeitet.
Super.
Weil ich gesagt habe, der hatte Humor.
Ja.
Und auf der anderen Seite war er aber auch ein ernsthafter Mensch, weil er hat sich auch immer für die Schwachen eingesetzt, hat immer ernst viel Diskussion ja. Und das andere Ding war, die waren ja mit den Reddles befreundet. Und die Story hat Uli auch laufend erzählt. Die waren bei den Reddles zu Hause und da haben die unter den Couchtisch einen fingierten Vertrag fallen lassen, wo eine utopische Summe drauf stand, weil die kriegen für ein Konzert. Das haben die natürlich gefunden und haben ihren Manager zusammengeschissen, warum die Lords das Zehnfache so ungefähr kriegen als sie selber. Und die Reddles waren auch da zur Beerdigung und haben genau diese Story erzählt. Und da haben die natürlich doch, alle gelacht.
Ja.
Uli, mit dem konntest du streiten, konstruktiv streiten. Und der eine hat auf den Sarg geklopft. Was haben wir uns gestritten? Und du musstest immer das letzte Wort haben. Die Lords haben dann auch einen Titel gespielt. Und das war so eine herzliche, echte Trauerfeier, kann man mal so sagen, wisst ihr?
Vielleicht sagt man auch besser Abschiedsfeier, weil Trauer klingt immer so ganz.
Naja, man muss aber trotzdem daran denken, dass natürlich viele
der
Menschen
Mensch
traurig
ist dann
sind.
Weg. Ja,
dass
klar,
traurig sind.
Das gehört schon dazu.
Deswegen ist es auch so eine Sache, ich habe das ja gehört bei deiner Sendung, als du mit der Schauspielerin gemacht hast, dass man auch natürlich von mir aus tanzen sollte oder sonst was, weiß ich nicht. Dafür gibt es ja hier noch andere Gelegenheiten, sage ich immer. Man muss einfach auch daran denken, gerade wenn Leute zusammen wohnen, wo man jeden Tag sofort den Verlust merkt, wie Ehepaare, noch schlimmer bei Kindern natürlich, da muss man einfach auch den Leuten zugestehen, dass sie traurig sind. Und die wollen dann auch nicht lachen und, wisst ihr, und die wollen vielleicht auch noch nicht mal Trost haben, weil die müssen das ganz alleine bewältigen. Also wenn ich mir vorstelle, meine Partnerin, meine Frau wäre weg, da könnte mich keiner aufheitern und so, wäre ich einfach fertig, wisst ihr?
Ja, naja, das wird jedem auch anders gehen.
Das ist wirklich so eine Sache, da muss man abwägen.
Ja, also Maschine, wenn ich deine Trauerrede halte, jetzt mal rein theoretisch, dann kann ich erzählen, dass ich mein Leben lang nicht vergessen werde, wann deine erste Solo-LP erschienen ist.
Ja.
Weißt du, warum?
87 war das, war
Nee.
Siehst du? Ach so, warum? Warum du dich daran erinnerst?
Ja, das war, 87 stimmt aber auch nicht. Das weiß ich also sehr genau.
Dann war es 86.
So ist es.
Ach, 87 wollte ich eine Tour machen. Stimmt,
und weißt du, warum ich das weiß?
Nein.
Folgende kleine Geschichte. Ich hatte einen Entbindungstermin, der lag so um den 11.11.86.
Ja.
Mein Sohn sollte zur Welt kommen. Und am 15.11., als mein Sohn noch in meinem Bauch war, klingelte es bei mir. Es war ein Samstag. Und es war Uli Klein, der damals DDR-Fernsehen gemacht hat, mit dem ich zusammen auch Musik gemacht hatte im Oktoberclub.
Ja.
Und er sagt, Petra, du musst am Montag eine Plattenkritik schreiben. Wir machen eine neue Sendung im DDR-Fernsehen, die heißt Drums, DRA-MMS geschrieben, wie es so zu DDR-Zeiten war. Und dann machst du ab jetzt die Plattenkritik.
Ja.
Ich sage, Uli, du weißt, in welchem Zustand ich mich befinde. Der sagt, das ist egal, Montag ist die Aufzeichnung und du entbindest danach. Und am Montag, den 17. November, und jetzt ist dir auch klar, warum ich das weiß, weil ich nämlich am 17. November immer noch mit dickem Bauch dann die Plattenkritik aufgesagt habe, die übrigens damals dein Kollege Peter Mayer verhindert hat, weil ich ein bisschen kritisch war. Die war also nicht drin in der Sendung, aber sie wurde aufgezeichnet am 17. November 86. Und am 18. November, 9.25 Uhr, war mein Kind da.
Ach ja?
Also wenige Stunden, nachdem ich die Plattenkritik zu deiner ersten Solo-LP aufgesagt hatte.
Ja.
Also insofern, ich vergesse es nie.
Mhm.
Gut,
das ist doch schön.
Eine schöne Anekdote, oder?
Ja, klar. Ja.
Insofern, ja, verbindet mich mit dir viel, weil es war meine erste Plattenkritik im DDR-Fernsehen, damals als Musikjournalistin. Mhm. Bei DT64 war ich ja schon seit Anfang der 80er Jahre, aber dieses Datum, mein Lieber, vergesse ich nie. Und wenn du sagst 87, da kann ich dich eben verbessern.
Ja, das stimmt, ja. Ich wusste nur, 87 wollte ich eine Tour machen, hatte ich mir schon vorgestellt. Die könnte so anfangen, dass ich in der Badewanne sitze, wie das Cover aussieht.
Ja.
Und dann habe ich auch eine Lungenentzündung gekriegt. War ja im Krankenhaus drei Wochen. Doch, über Silvester denn.
Siehst du, daran erinnerst du dich jetzt noch ganz genau. So ist das mit unseren Erinnerungen.
Ja.
Und apropos Solo-Album, jetzt ist ja gerade wieder ein neues erschienen, ne?
Ja. Mein Weg heißt es, kam jetzt gerade im März raus, am 22. Und auch ein Buch. Buch heißt ja, was bisher geschah. Und daraus entnimmt man ja, das ist erstmal so eine Zwischenstation. Weißt du, geht ja immer weiter. Deswegen, was bisher geschah.
Was bisher geschah. Schöner Titel.
Und nicht das war's oder so.
Sehr gut, sehr gut.
Die Idee zu dem Titel hatte Christian Henschel. Das ist nicht meine Idee.
Super Idee.
Aber meine Frau sagt, es ist wunderbar, weil da wird ja sozusagen impliziert, dass es noch weitergeht.
Ja.
So wie man das bei Fernsehsendungen, bei diesen Serien macht. Was bisher geschah. So ein Rückblick, wisst ihr?
Ja. Und wenn man das gelesen hat, weiß man alles über Maschine, Birr?
Weiß ich gar nicht, ein Teil.
Ja. Teil.
Nee, alles nicht. Es gibt da bestimmt noch Sachen, die man nicht weiß. Aber jetzt frage nicht welche, die weiß ich selber jetzt nicht. Da muss ich ja überlegen.
Ist ja so eine Sache, woran man sich so erinnert, ne? Wir reden ja hier über Leben und Tod. Wenn du so das Wichtigste mal sagen solltest, was in deinem Leben war?
Das Wichtigste war natürlich das, wovon mein Leben ja mit abhängt, die Musik.
Ja.
Du brauchst ja auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, um dich zu ernähren, deine Familie zu ernähren und deine Kinder. Und dass du relativ sorglos dein Leben gestalten kannst mit einem Beruf, den du gerne machst.
Wobei, das hättest du ja auch als Werkzeug Maschinenbauer oder sowas machen können.
Wenn du früh aufständig gewesen wärst, dann wäre das ja nicht so ein Problem gewesen.
Denn das hast du ja gelernt.
Weil das hat ja Spaß gemacht.
Auch. Ja, Universalschleifer
Genau, das Problem war natürlich immer, dass ich dann drei Schichten gearbeitet habe, da musstest du ja am 6. anfangen. So, du kannst dir vorstellen, als Jugendlicher, da hast du ja natürlich auch zu tun.
Und du meinst abends und nachts?
Abends, erstmal haben wir ja gespielt, also gut, meistens natürlich am Wochenende, aber wir haben natürlich auch in der Woche, manchmal mittwochs zum Beispiel immer im Twistkeller, Mittwoch und Sonnabend.
In welchem
Keller? Berlin in Twistkeller, in Treptow. War ein ganz bekannter Laden, da haben auch die Sputniks gespielt, die haben vor uns da gespielt und dann sind wir da reingekommen.
Also jetzt meldet sich doch der kleine Altersunterschied zwischen uns. Also ein bisschen, ich kenne den nämlich nicht.
Nee? Der Twistkeller, der hieß damals, glaube ich, Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft oder so ähnlich.
Mhm.
Ja. Und das war ein tierisch angesagter Laden mit Dings, was da los war. Ja.
Ich bin zu spät geboren.
Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Wir sind darauf gekommen, weil du ja abends gespielt hast, schon damals Musik gemacht hast.
Genau.
Und dann so früh aufstehen, das geht nicht so gut zusammen.
Das geht nicht so gut. Mhm. Und ich bin praktisch, wie sagt man, eine Eule. Aber Eule sind doch die Langschläfer.
Ja.
Obwohl ich auch manchmal gerne früh aufstehe. Also ich stehe auch manchmal um 6 auf, wenn ich nicht schlafen kann und freue mich dann, dass ich frühstücken kann und schönen Kaffee trinken kann. Und früher habe ich ja auch noch geraucht, eine schöne Zigarette dazu zum Kaffee und alles. Aber insgesamt finde ich gut, wenn dein Betätigungsfeld nicht gleich ganz früh anfängt. Also Studiozeiten, wir haben das so gemacht, wenn wir im Studio arbeiten, dann fangen wir in der Regel um 10, 11 an. Das ist eine Zeit, wo du sagst, ja, ist okay. Und da freue ich mich auch. Stehe also früh auf, trinke meinen Kaffee, esse was und setze mich ins Auto und fahre ins Studio. Und freue mich, heute wird die Gitarre neu gemacht, heute singen wir nochmal. Ich habe den Text verändert, das probieren wir heute und mal sehen, wie es wird.
Mhm.
Das macht mir Spaß. Ich muss ehrlich zugeben, als ich gearbeitet habe in der Fabrik, hat dir Gedanken nicht. Da habe ich nicht gedacht, du musst heute diese Welle schleifen.
Und da freue ich mich schon drauf.
Naja, das war wirklich eben eine Maßnahme nur, um Geld zu verdienen.
Aber und du hast auch was Richtiges gelernt. Ich meine, man wusste ja damals sicher nicht, ob es was werden würde mit den Pudis, ob diese große Karriere gekommen wäre.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch immer gesagt, das war ja so gewesen, dass man als Musiker, wenn man den Hauptberuf nicht machen wollte, musstest du ja eine Ausbildung haben. Das kam ja. Oder warte mal, muss ich ja kurz erzählen, ich war ja mit Fritz Puppel in einer Band. Und das war leider zur Armee gekommen. Und als wir wiedergekommen sind von der Armee, kam das Gesetz raus, dass du als Musiker eine Ausbildung haben musst. Musikschule.
Musikschule Friedrichshain.
Und das halte ich, habe ich immer für Quatsch gehalten, weil ich ja sage, du weißt doch ja nicht, ob du später mal Musik machen kannst. Du weißt ja nicht, ob dich jemand hören will. Judith war es bei mir eine Glückssache. Aber wie viele Leute haben vielleicht umsonst eine Musikschule gemacht und können eigentlich ja nicht die Musik machen.
Findest du Musikschule umsonst?
Nein. Und zwar, jeder sollte selber entscheiden, ob er eine Musikschule macht. Stimmt, ja. Also ich finde nicht, dass davon die Karriere abhängt, ob du Berufsmusiker werden willst. Die Stones haben auch keine Musikschule. Die bietet es auch nicht. Aber wenn du das möchtest, soll jeder die Möglichkeit haben. Aber du sollst da bitte nicht irgendeine Prüfung haben und sagst, also hier jetzt Led Zeppelin, du willst bei Led Zeppelin spielen. Aha, da musst du aber... Wisst ihr, und Jimmy Page fragt, hast du denn eine Ausbildung zu Robert Plant? Ja, nee, hatte ich keine Gesangsausbildung. Nee, okay, dann
du, aber, versuch's aber woanders. Aber geschadet hat es doch nicht,
nein,
oder?
Nein, geschadet hat es nicht. Ich habe ja auch gelernt.
Ja.
Dazu ist ja eine Schule da, dass man lernt. Ich finde es nur nicht notwendig, weil es gibt so viele Naturtalente, so viele gute Musiker, die nie eine Schule hatten. Und die haben ja in der Regel dann auch meistens Erfolg, weil du musst ja auch mental dahinter stehen, du musst die Leidenschaft rüberbringen. Das reicht ja nicht, auf der Bühne zu stehen, zu spielen, sondern die Leute müssen ja spüren, was ist denn mit dem, warum? Oh, das finde ich auch geil, was der macht, ja. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, oder?
Na doch, warum nicht? Weil das macht ja dein Leben aus.
Ja, klar.
Und das läuft ja heute noch so. Ich habe dich zuletzt live gesehen beim 75. Geburtstag von Jörg Stempel, Amigamann. Und da ging man so ganz locker, die Musiker auf die Bühne und spielten was gemeinsam. Und da merkst du eben die Leidenschaft. Das ist ja nicht geprobt und gar nichts weiter. Ja, ne? Und
ich habe zum ersten Mal mit Lippi gesungen.
Ja, und das war doch gut.
Na klar, ich habe ja keine Kopfstimme. Der singt
doch... Erna kommt.
Muss ich da mit Kopfstimme? Und meine Kopfstimme klingt ja nicht gut. Und jetzt hat mir Jörg mal das Video geschickt, da habe ich mir das angehört. Das war ja nicht so schlecht gewesen. Ja. Ich meine, das haben wir vorher nie geprobt. Und Lippi hat mich einfach festgehalten. Ich wollte abheben, dass er sagte, nee, bleib mal hier, jetzt musst du mit mir singen.
Naja, und vor allem hast du dir ja wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass du irgendwann im Leben Erna kommt, auf der Bühne singst.
Ja. Naja, vor allen Dingen ist ja hier auch hier, wie hieß der nochmal hier, der Pianist hier, der alles spielen kann. Der spielt alle Ostlieder.
Potenzen.
Genau, Potenzen, genau, ja. Und da fängt er an, wenn ein Mensch lebt, hast du ja mitgekriegt. Sagt dann, ich soll da mal mitmachen. Ja. Er wird natürlich hochgegangen und dann war das was anderes. Da hat jeder mitgekriegt, das ist was Spontanes und nicht irgendwas Vorbereitetes.
Ja.
Wo du dich ja dann natürlich auch vielleicht blamieren kannst, weil irgendwas nicht klappt. Ja, und da hat mir Dirk Zöllner ja noch seine Gitarre rübergebracht.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht. Das war einfach schön. Da hat mir Spaß gemacht.
Fand ich auch. Also da merkt man ja auch, dass das so aus der Seele kommt, aus dem Herzen kommt.
Ja,
ne?
Ja.
Und dass das dann auch gar keine Hürden gibt letztlich, wenn man das so macht. Wenn ein Mensch lebt, ist ja vielleicht auch so ein Stichwort für Leben und Tod, oder?
Ja. Na, das ist aus dem Film Die Legende von Paul und Paula von Ulrich Plenzer geschrieben. Und dieser Titel hat uns eine Menge Sympathie, Prestige, wie man das auch nennen will, eingebracht. Wir haben das ja damals ja nicht so verbissen gesehen. Wir haben dann nur gemerkt, wir sollten den Song spielen im Kessel Buntes, als ganz frisch war in dem Film. Und da fing die an, das geht ja nicht, das ist ja aus der Bibel. Das wusste ich doch bis dahin ja nicht. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Spiele ich bis heute noch im Konzert.
Ja. Ist der Text von Burkhard Lösch auch?
Nein, der ist auch von Plenzdorf.
Ach, auch von Plenzdorf.
Ja, auch Geht zu ihr. Das sind ja die beiden Songs aus dem Film gewesen. Beide hat Uli Plenzdorf geschrieben.
Ach, siehste, das habe ich gar nicht jetzt im Kopf gehabt.
Ja, ursprünglich war Tillner angesagt, aber die fand der Peter Gotthard nicht gut. Peter Gotthard hat ja die Musik geschrieben.
Gemacht, ja.
Dann hat er gesagt, na, warum macht das nicht der Autor von dem Film? Und dann hat Plenzdorf die Songs geschrieben.
Und ich meine, das ist ja ein Film, der wird auch bleiben, ne?
Bleibt,
wie die Pudis, also...
Ich wusste ja nicht, dass der so eine Bedeutung haben wird, der Film.
Wenn man das macht jeweils, ist das gar nicht so, ne?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben nicht gedacht, dass es so eine Granaten wären. Aber was natürlich schön ist, dass es so gekommen ist, dass es ins Radio kommt und auch im Westen läuft, das hätten wir ja nie gedacht. Und wir sind ganz stolz, Geht zu ihr, durfte in Bayern nicht gespielt werden.
Und lass deinen Drachen steigen.
Genau.
Die wussten schon, was damit gemeint ist, oder was?
Scheinbar nicht, sonst hätten sie ja nicht gesperrt. Das sind ja mal gerade solche Leute, die denken
ja
immer
nicht
das Schlimmste. Nee, und wir wurden natürlich oft darauf angesprochen. Wir waren ja damals auch ganz jung und dann haben uns ja auch kleine oder junge Mädels gefragt. Und da haben wir mir gefragt, was stellt ihr euch denn vor? Und dann hat die gesagt, na, sie stellt sich vor, dass er zu ihr geht und alle machen was Schönes. Damit ist er alt gesagt. Briefmarken sammeln.
Lass Kirschen aufmachen.
Genau, ja. Multivitaminsaft trinken.
Deine Kinder, dein Sohn zumindest, macht ja auch Musik.
Ja.
Bell, Book and Candle, da ist ja der Schlagzeuger.
Also der ist Schlagzeuger, der auch studiert und der spielt aber da Gitarre und singt auch mit, also so zweite Stimme und so. Und ich habe jetzt gerade für Bell, Book and Candle, die sind ja gerade bei, ein neues Album zu machen, und habe ein Stück Text gesprochen zu einem Lied. So ein bisschen wie der Gott aus dem Himmel. Und wir haben zusammen gespielt. Also ich war bei Ihnen Gast und Sie haben auch mit uns zusammen gespielt und so. Also ganz unkompliziert.
War das für ihn eine Bürde, dass er den Vater, so einen berühmten Vater hat? Oder ist das eher beflügelnd gewesen für ihn?
Ich glaube, beflügelnd, ja. Also natürlich hatten die Kinder oft auch Schwierigkeiten. So, dann oft ja denkst du bei deinem Vater, bei den Pudis, das kannst du ja alles erlauben oder so.
Ja.
Aber ich glaube, er war auch immer stolz gewesen und hat es ja auch immer mir persönlich gesagt und hat immer vorausgesagt, dass es mal ganz was Großes werden wird. Und wenn das die eigenen Kinder sagen, dann ist es schon mal gut.
Und du machst ja weiter, bis du dann eben tot umfällst, ne?
Genau.
Womit wir wieder beim Anfang sind des Gesprächs.
Genau, ja.
Das heißt, ich sag manchmal so aus Quatsch auf der Bühne sterben. Ich moderiere ja. Oder vielleicht besser neben der Bühne, damit es nicht alle mitkriegen. Oder bei irgendwas, was ich gerade beruflich mache. Wie stellst du dir das vor?
Im Schlaf. Ich habe mich meine Mutter früher als Kind fragt mir, wie ist denn das, wenn man tot ist? Da hat sie gesagt, so wie schlafen, nur dass man keine Träume hat. Und das fand ich super.
Schwarz hören.